Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt waren und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Wovon reden wir hier? Es war eine einmalige, eine erschütternde Situation für die Frauen und Männer, die Jesus bis zu 3 Jahre nachgefolgt waren. 3 Jahre der Ursprünglichkeit, des Auflebens, des Abenteuers, der Berufung, der Vision, der Gemeinschaft. Ungebrochenes Glück konnten sie erleben. Heil sein. Sie kamen aus ihrer Mittelmäßigkeit und wurden in die Nachfolge berufen. Sie waren gebunden und wurden befreit. Sie waren krank und wurden geheilt. Und wenn Jesus von dem Reich der Herrschaft seines Vaters sprach, da hatten sie den Eindruck, der Himmel war schon mit ihm auf die Erde gekommen. Ja, sie waren angstfrei. Denn die Angst war Vergangenheit. Und die Gegenwart war Freude, Unmittelbarkeit, Zuversicht und Glück. Und dann das. Ihr Herr, auf den sie alle Hoffnung setzten, wurde gefangen genommen, gefoltert und gekreuzigt. Vor ihren Augen. Was für ein Schmerz. Was für ein Verlust, den geliebtesten Menschen zu verlieren. Ja, nicht nur einen netten, einen freundlichen, einen geliebten Menschen zu verlieren, sondern den Menschen, von dem man richtig abhängig geworden ist, mit dem man so zusammenlebte, dass man sich ohne ihn nur noch als eine Hälfte vorkam. Den Menschen, der alle Impulse gegeben hat für Zuversicht, Zukunft und Hoffnung, der war ihnen entrissen. Können wir uns den Schmerz vorstellen für Maria Magdalena, von der der Anfang dieses Kapitels spricht? Sie hatte 7 Dämonen. Belastet sind wir mit manchen Sorgen, aber belastet in diesem ernsten Sinne sind wir doch nicht alle. Und dann gleich 7 Dämonen, also tyrannisiert wurde sie von fremden Stimmen und von fremden Mächten. Und Jesus hatte sie befreit. Jesus war nicht nur ein Leiter, ein Lehrer für sie. Er verkörperte Leben, Freude, Zuversicht, Freiheit. Alle Perspektiven waren in ihm vereint. Und dann die 12 Jünger, sie hatten ja alles stehen und liegen lassen, ihm zuliebe. Und sie hatten auf seinen Ruf, auf seine Vision hin, ihm alles gegeben, anvertraut. Und nun plötzlich war es weg. Und was sie befiel, war eine tiefe Angst. Angst ist ein Grundgefühl, das wir als Menschen kennen. Wir haben Angst, wenn wir etwas Wesentliches verlieren. Wir haben Angst, wenn wir bedroht sind. Wir haben Angst vor dem Versagen. Und eigentlich ist die Angst auch ein Gefühl, das wir als Menschen gebrauchen können. Die Furcht vor etwas Bedrohlichem macht uns ja aufmerksam, lässt uns reagieren. Ich erinnere mich daran, dass ich im Schönbuch einmal mit meinen griechischen Bibelversen wanderte. Und plötzlich knackte es und rauschte es und ich hatte es mit einer ganzen Rotte von Wildschweinen zu tun, die mit ihren Frischlingen über den Weg liefen und mich schon einmal schnaubend anguckten und eine Strategie entwickelten. Da hatte ich Angst und das war auch gut so. Ich bin nämlich mit meiner besten 100 Meter Beschleunigungszeit gelaufen und habe mich gar nicht erst auf eine Diskussion der Verkehrsregeln eingelassen. Die Schweine kamen nämlich eigentlich von links, aber meine Angst hat mir gesagt, fang nicht an zu diskutieren, du ziehst auf jeden Fall den Kürzeren, mach dich aus dem Staub. Dafür ist Angst gut. Aber Angst als ein Dauergefühl macht ja nicht mobil, macht ja nicht dynamisch, sondern Angst als Dauergefühl macht verschlossen und macht furchtsam beklommen. Angst hat aufs Engste mit Enge zu tun. Und so sind wir in Angst beklommen, so wie Maria am Grab beklommen war und nur noch weinen konnte, weil sie ihren Herrn weggenommen hatten und sie schaute in ein leeres Grab und sah keine Zukunft. So wie die Jünger, die Angst hatten und sich verschlossen haben im Wortsinn, die Türen verrammelt haben. Begründet hatten sie Angst, denn sie wurden verfolgt wie ihr Meister selbst. Wovor haben wir Angst? Welcher Verlust? Welche Gefahr? Welche Überforderung bestimmt uns, sodass wir uns verschließen, dass wir beklommen sind, dass wir keinen Mut mehr haben? Ja, dass es uns vielleicht sogar auf die Seele geht oder sogar auf den Körper. Denn Geist, Seele und Leib sind ja ein Zusammenhang, sodass wir dann vor lauter Angst auch richtig krank werden können. Zugleich ist dieses Thema der Angst ja auch etwas ganz Aktuelles. Und diese Erzählung von dem Auferstehungssonntag bekommt für uns auch gesellschaftlich und gemeindlich so eine Situation. Als Deutsche sind wir im Ausland manchmal belächelt wegen unserer German-Angst. Das heißt, irgendwie verstehen wir uns besonders auf die Angst. Und wenn andere Völker schier verhungern und verdursten und immer noch Lieder singen, kriegen wir schon Angst, wenn wir nur noch 10 Bierkisten im Keller haben. Es könnte das Fußballspiel aus nicht reichen. Wir sind gleich beklommen. Wir haben immer die schlimmsten Fantasien, was uns passieren kann. Und obwohl wir dann als Schwaben 2 Häuser haben und ein großes Konto, wir könnten ja irgendwie arm werden. Die Angst bestimmt uns selbst. Und dann gibt es ganz aktuell gesellschaftlich bei Menschen, die ängstlich auf das Fremde reagieren, ängstlich auf die Entwicklung der Wirtschaft und der Politik reagieren, diesen billigen Rat zu sagen, dann habt doch einfach keine Angst. Ja, wir werden teilweise bedrängt von Politikern, Medien und Verantwortlichen in der Kirche. Jetzt sei doch mal nicht so ängstlich. Aber was passiert, wenn ich einen Ängstlichen bedränge, mit moralischen Ratschlägen komme, wenn ich ihn auch noch demotiviere und fertig mache? Macht ihn das mutig? Nein. Angst lässt sich nicht durch Gewalt und Macht aufheben. Dazu braucht es etwas anderes. Und deshalb sind so viele Sonntagsreden, ob von kirchlichen Vertretern oder von Politikern, so wirkungslos. Sie frustrieren die Menschen nur, denn sie fühlen sich nicht ernst genommen in ihrer Bedrohung. Jesus, so erfahren wir, bricht die Tür der Verängstigten und Verschlossenen nicht mit Gewalt von außen auf. Er sieht die verschlossenen Türen und er muss nicht gewalttätig werden. Er als der Sohn Gottes, als der Auferstandene, als die Liebe in Person, er hat die Vollmacht, durch Wände zu gehen. Er tritt in ihre Mitte ohne alle Gewalt. Das ist es, was wir brauchen. Nicht noch mehr Gewalt, nicht noch mehr Bedrohung, nicht noch mehr Bevormundung, sondern dass einer es aus Liebe schafft, in unsere Mitte zu kommen, in unser Herz und uns durch seine Liebe zu überwältigen. Am Anfang dieses Weges zum Leiden und zur Auferstehung heißt es in Johannes 13, Jesus liebte die Seinen so vollkommen, dass er sie bis zur Vollendung liebte. Das ist das andere an Gott. Das andere an dem Vater Jesu Christi, wie Jesus ihn verkündigt hat, wie er ihn widerspiegelte mit jeder Geste und Tischgemeinschaft, mit jeder Heilung, die er ihnen schenkte. Gott liebt uns vollkommen. Das ist es, was Angst überwindet. Das ist das Einzige, was Angst überwinden kann. Zuwendung, Wertschätzung und Gemeinschaft. Er kommt als der, der das Leiden kennt, denn er hat es selbst erlitten. Und er kommt als der, der die Rettung aus der Angst und dem Leiden und dem Verlassensein, mein Gott, warum hast du mich verlassen, der die Rettung aus dieser Verlassenheit selbst erfahren hat und tritt in unsere Mitte und sagt, Friede sei mit dir. Shalom. Und Shalom, Friede, ist das Gegenteil von Angst. Das bedeutet heil sein, zur Ruhe kommen, in Harmonie sein, entspannt sein und ausgeglichen gelassen sein können. Gelassen nicht im Sinne von nachlässig und gleichgültig, gelassen im Sinne von aufgehoben und geborgen. Friede sei mit euch. Wir sind als Menschen zugleich Geschöpfe Gottes. Und als Geschöpfe Gottes sind wir geschaffen, um im Gegenüber mit Gott zu leben. Und so können wir zum Frieden, zur Gelassenheit, zur Angstfreiheit und Zuversicht und zum Mut eigentlich erst dann finden, wenn wir Ruhe finden in Gott. Aber so fragen wir uns, warum haben das die Jünger eigentlich nicht gewusst? Warum haben sie sich so verschlossen? Sie kannten doch Jesus. Warum haben sie ihre Türen verrammelt, sich in sich selbst zurückgezogen? Sie waren doch schon Jüngerinnen und Jünger und folgten ihm nach. Ja, wir müssen feststellen, dass Jesus zum Abschied ihnen eigentlich alles schon vorhergesagt hat. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost und zuversichtlich und mutig, denn ich habe meine Welt, diese Welt überwunden durch meine Liebe. Er hat ihnen gesagt, ja, ihr werdet traurig sein und die Welt wird sich freuen, aber eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Er hat ihnen versprochen, ja, ich werde gehen. Und ich muss auch gehen, denn ich soll ja hingehen zu meinem Vater in den Himmel, um von dort aus zu regieren und zu wirken. Aber ihr werdet mich wiedersehen. Diese Verheißungen kennen wir alle. Und trotzdem haben wir Angst. Wir wissen, dass wir doch eigentlich eine Zukunft haben als Christen. Dass wir nicht ableben, sondern anleben, dass das Schönste noch vor uns liegt und kommt. Aber geht es uns nicht heute auch so wie den ersten Jüngern, dass das so weit entrückt ist, dieses Wiederkommen Jesu, diese Zukunft, dass es an unserer Angst eben konkret nichts ändert? Die Jünger wussten es theoretisch. Theologisch hatten sie eine Endzeitlehre und haben es erklären können, was Jesus sagt. Es hat an ihrer Angst nichts geändert. Warum? Nun, sie dachten, dass das Wiedersehen Jesu irgendwann einmal ist, in entrückter Zukunft, ohne Gegenwartsbezug. Ja, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir uns freuen. Wenn wir mal im Himmel sind, dann werden wir uns freuen. Aber wir leben heute, wie damals die Jünger, nicht mit dieser Hoffnung, denn sie ist so weit weg und ändert nichts an unserem Alltag. Der Martha sagt Jesus in Hinsicht auf den verstorbenen Bruder Lazarus, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha antwortet theologisch ganz korrekt, ja, er wird auferstehen in der Auferstehung am jüngsten Tag. Aber was ändert das für sie? Nicht, sie heult weiter über den Verlust ihres Bruders und hat Angst vor der Zukunft. Aber das, was Jesus den Frauen und Männern die ganze Zeit sagt, wie uns heute, ist: Ich selbst bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer so lebt und mir vertraut, der kann niemals mehr tot sein. Und es heißt, die Jünger freuten sich, dass sie Jesus sahen. Warum freuten sie sich, dass die Jesus sahen? Die hatten etwas kapiert. Sie haben gedacht, Jesus redet von dem Tag seiner Wiederkunft am jüngsten Tag. Und dieser Begriff am jüngsten Tag, am letzten Tag, das kommt aus dem Johannesevangelium, ganz weit weg. Und so lesen wir auch das Neue Testament und sagen, alles was schön ist, verspricht das Neue Testament erst für den Himmel, der irgendwann kommt, jenseits unseres Sterbens, wenn Christus wiederkommt, am Ende der Geschichte. In Wahrheit aber hat Jesus nicht von irgendeinem Tag gesprochen, sondern von dem Auferstehungstag. Die Jünger hatten verstanden, ja, Jesus will uns seinen Geist geben. Den Tröster, den anderen Tröster geben. Das ist aber nur eine Ersatzlösung. Wer lässt sich schon gerne mit jemandem vertrösten, wenn er einen liebenden Menschen verliert? Und hat nicht gehört, dass Jesus sagt, ich sende euch den Geist, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Wann ist Jesus wiedergekommen? Er ist wiedergekommen, am Auferstehungstag. Und die Bedeutung von Pfingsten ist nicht, dass wir da eine Kraft bekommen, einen Zusatzbeschleuniger bekommen, sondern die Bedeutung von Pfingsten ist, jetzt ist Jesus in unserer Mitte. Er hat die Wand durchschritten und er hat unser Herz erobert und er lebt hier und jetzt unter uns und in unseren Herzen. Gebt zu, würde Jesus sichtbar werden und würde hier auf der Bühne jetzt erscheinen, wie du eben hier gesungen hast, und da stände er als Lichtgestalt. Was würdet ihr machen? Würdet ihr so still sitzen bleiben, wie ihr gerade sitzt? Nein. Och, würden die einen sagen, huch, würden die anderen sagen, alle würden aufspringen, nach vorne kommen und sagen, damit haben wir jetzt aber nicht gerechnet. Eben, weil wir es nicht für eine Realität halten. Als sie Jesus sahen, sehen bedeutet in der Bibel nicht etwas theoretisch sehen. Wir sagen heute, ich schaue einen Film im Fernsehen. Und das bedeutet, solange ich da hingucke, kann ich schon nicht leben. Dann gucke ich einen Rosamunde-Pilcher-Film an. Und während ich den Rosamunde-Pilcher-Film angucke, kann ich schon meinen idealen Mann nicht finden. Nicht? Es sei denn, er sitzt neben mir und guckt mit. Nicht? Also, sehen heißt nicht leben. Sehen ist Theorie. Aber in der Bibel bedeutet das Leben sehen, Gott sehen. Unmittelbares, ganzheitliches Erleben. Jesus nimmt uns die Angst, indem er uns erscheint, in unsere Mitte tritt, in unser Herz kommt, und zwar persönlich. Und dann sagt ihr, ja, aber an Pfingsten hat man gesagt, der Heilige Geist käme, das ist doch ein anderer. Nein, der Heilige Geist ist kein anderer Gott, es ist nur eine andere Gestalt. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich zu meinem Vater gehe und nicht bleibe. Und würdet ihr mich lieben, dann würdet ihr euch freuen, dass ich gehe. Denn dann kann ich noch viel mehr durch euch wirken. Und größere Taten werden geschehen, als durch mich auf irdenen Zeiten geschehen sind auf der Erde. Denn ich gehe zum Vater und in Gestalt des Geistes bin ich in jeder und jedem gegenwärtig und in eurer Mitte. Jesus Christus nimmt uns die Angst. Wodurch? Durch seine Begegnung, durch seine Gemeinschaft, durch seine Gegenwart. In seiner Liebe sind wir getröstet. In seinem Kreuz und Leiden wissen wir uns verstanden. Und wenn ihr sagt, in der Welt habt ihr Angst, dann dürfen wir weinen und uns verstanden fühlen. Aber dann müssen wir ihm auch glauben, wenn er weiterfährt. Und seid getrost, seid mutig und zuversichtlich. Ich habe die Welt schon überwunden und ich will sie auch für euch und in euch überwinden. Er schüttet seine Liebe in uns aus. Und er überwältigt uns nicht mit Gewalt, nicht mit Drohungen, sondern durch seine Zuwendung und Gemeinschaft. Was wir persönlich heute, was unsere Gemeinschaften, was unsere Kirchen und unsere Gesellschaft braucht, sind nicht moralische Appelle. Schon gar keine Polemik und aggressive YouTube-Videos. Das alles macht es nicht besser, sondern schlimmer. Was wir brauchen, ist Zuwendung, Wertschätzung und Gemeinschaft. Ja, sagen wir, da hatten es aber die Jünger gut. Da hat es damals Maria gut gehabt und eben die 10 Jünger, Der Zweifler Thomas war ja da noch nicht dabei, der hat eine Nachsitzenlektion bekommen. Die hatten es gut, die durften es selbst erleben. Da war eine Unmittelbarkeit der Hoffnung und Zuversicht. Aber was ist jetzt mit uns? Wir waren damals nicht dabei. Ja, Jesus hört hier nicht auf. Er geht nicht weg und sagt, schön, dass ihr getröstet seid, schön, dass ihr weniger ängstlich seid, jetzt kann ich ja wieder gehen. Sondern die Erfahrung von Segen, die Erfahrung von Erlösung und Befreiung, die Erfahrung von Ermutigung dient nicht nur meinem Herzen und meiner Verschlossenheit, sondern ich werde ermutigt, ich werde überwältigt durch seine Liebe, damit er mich senden kann, um andere zu befreien. Und deshalb sagt er nicht nur Friede sei mit dir, sondern der Friede, den ich bekomme, befähigt mich, nun den Auftrag Jesu aufzunehmen. Wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wumms, da kommt schon wieder die Angst. Ich soll Stellvertreter des abwesenden Christus sein, da bin ich doch überfordert. Ja, das wären wir auch. Wären wir, mit 3 Ä, ganz breit gesprochen. Aber wir sind es nicht. Wie ist denn Jesus gesandt? Jesus hat es im Johannesevangelium von Anfang an deutlich gemacht. Ich, obwohl ich der Sohn Gottes bin, kann nichts von mir selber. Ich muss keine Angst haben vor meiner Sendung und meinem Auftrag. Denn es ist der Vater, der in mir lebt. Alles, was ich sage, sage ich nicht aus mir. Es ist der Vater, der durch mich spricht. Und wer mich sieht, der sieht den Vater. Und zwar nicht, weil ich vollkommen bin aus mir selbst, sondern weil ich nichts will, als den Vater zu reflektieren. Christsein muss nicht Angst machen, Jüngerschaft muss nicht Angst machen. Der Auftrag, in diese Welt zu gehen, um sie zu prägen, zu transformieren, Menschen zu erlösen, sie von der Angst zu befreien, es ist nicht dein Auftrag. Es ist seiner. Er hat die Verantwortung. Und deshalb sollen wir nicht ängstlich sagen, wie sollen wir morgen Herrenberg retten oder Württemberg oder ganz Deutschland oder die Welt. Wir können es nicht. Du bist nicht Christus, ich bin nicht Christus, du bist nicht Christa, ich bin auch nicht Christus. Niemand von uns kann die Welt retten. Wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ist es nicht schön? Ich erinnere mich, dass ich als kleiner Junge meine Großeltern in Köln gerne besuchte. Das war immer ganz spannend. Mein Großvater war ehemals Polizist und hatte noch seine ganze Ausrüstung unten im Keller. Aber der Keller hatte einen Nachteil. Er war dunkel und es gab für die 10 Mietparteien nur eine 15-Watt-Funzel in der Mitte. Und so war ich hin und her gerissen, weil der Keller mich einerseits reizte, aber andererseits mir Angst machte. Wenn man da ging, trat man auf eine Maus und es quietschte und hatte Spinnweben im Gesicht und dann flog eine Fledermaus hoch, alles ganz schrecklich. Und wenn die Großmutter dann beim rheinischen Sauerbraten angekommen war und sagte, wer holt von den Männern denn mal die eingemachten Birnen aus dem Keller? Dann zuckte meine Hand, weil ich so gerne es gemacht hätte, aber ich hatte eben Angst. Und irgendwann legte der Großvater seine Zigarre dann in den Aschenbecher und sagt, also, guckte mich an, wir Männer gehen in den Keller. Das war meine Stunde. Und dann nahm mein Großvater mein Handgelenk und ich meine Patschehand um seinen kleinen Finger. Und dann haben wir Männer den Keller erobert, angstfrei. Ich hielt ihn und er hielt mich. Aber eigentlich hielt mir eher mich als ich ihn. Aber der Großvater freute sich, dass ich meine kleine, verschwitzte, ängstliche Hand so um seinen kleinen Finger klammerte. Es war nämlich Ausdruck der Anhänglichkeit. Wenn wir Angst haben, sind wir nicht allein. Er ist bei uns. Und wenn er sagt, wir gehen, dann gehen wir. Und dann muss ich es nicht alleine tun. Vielleicht hast du Angst vor der nächsten Woche. Angst vor der Krankheit, Angst vor der Operation, Angst vor der Zukunft des Verlustes, Angst vor den Gefahren, Angst vor der Überforderung, Angst vor diesem oder jenem. Und er ergreift deine Hand, ganz sicher dein Handgelenk umfasst er es und sagt, fürchte dich nicht. Friede sei mit dir. Ich bin bei dir, ich bin in dir, ich lasse dich nicht mehr los. Damals konnten Menschen Jesus anschauen und Gottes Liebe unmittelbar sehen. Damals konnten Menschen es erleben, dass Jesus sagt, fürchte dich nicht. Und allein dieser Zuspruch, dieser eine Satz hat alles verändert. Diese Wertschätzung, diese Wärme, diese Gemeinschaft. Wie ist das heute? Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er gibt uns die Vollmacht. Er gibt uns den Auftrag. Gott und seine Liebe, seine Zuwendung und Treue zu verkörpern. Im Geist ist Jesus selbst in unserer Mitte. Im Geist ist er selbst in uns. Und deshalb mündet dieser Abschnitt ein in den Auftrag, wem ihr die Sünden vergebt, dem werden sie und sind sie vergeben. Kannst du Sünden vergeben? Nein, das kann nur Gott. Aber welche Ehre ist das? Welche Vollmacht, welche Wertschätzung, dass Christus durch dich und mich ängstliche Menschen von der Angst befreit, dass er gebundene Menschen erlöst und ihnen Mut macht. Du schaffst es mit ihm. Sein Friede gilt dir. Seine Liebe gilt auch dir. Gottes Liebe ist vollkommen, aber für andere Menschen ja nicht sichtbar. Meine Liebe ist unvollkommen, aber meine Zuwendung ist für andere sichtbar und erfahrbar. Und so gefällt es Christus in seiner Liebe, dass er in dir sich selber zeigen will. Gottes vollkommene Liebe, die unsichtbar ist, aber vollkommen, wird sichtbar in unserer Zuwendung zu anderen Menschen. Wir müssen Gottes Liebe nicht produzieren. Wir sollen sie nur akzeptieren und reflektieren. Du musst nicht lieben wie Christus, das kann keiner außer Christus. Aber lass dich von ihm lieben, lass dich von ihm trösten, lass dich von ihm ermutigen und befreien von all deinen Ängsten, all deiner Schuld und deiner Last. Und deine Befreiung wird zum Zeugnis und du wirst selbst zur Zeugin. Und Menschen, die weiterhin unter ihrer Sünde leben müssten, wenn Gott nicht durch dich diese Vergebung zuspricht, können frei werden. Friede sei mit dir und werden selbst wieder zu Zeugen. Und im Schneeballsystem wird diese Botschaft der Zuversicht und Hoffnung und Liebe Gottes zu jeder und jedem von uns erfahrbar. Ist das nicht begeisternd? Ja, aber du musst nicht von dir begeistert sein. Es reicht völlig, dass du von ihm begeistert bist. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir haben einen begeisternden Herrn. Er ist so begeisternd, dass er im Geist selbst gegenwärtig ist. Bei dir und bei mir. Vielen Dank.